muss erst mal ein bisschen Ordnung machen. Mach mal Sonntag, mach mal Platz. Du stellst meine Füße auf weiten Raum, betet ein Mensch. Geliebte Menschen, liebe gut sortierte und ungeordnete Gemeinde, ist das nicht ein Traum, wie der Herr Wehrli die Welt sieht? So ein aufgeräumtes Leben, ein Traum, so eine aufgeräumte Welt, alles an seinem Ort, jeder da, wo er hingehört. Und alles und jeder gehört auch irgendwohin. Alles ist verlässlich und überschaubar und in Ordnung. In Ordnung. Ein wahrer Traum. Man wünschte, das eigene Leben wäre so, oder? Ich habe so gehofft, dass ihr widersprecht. Weil im Grunde ist es fast ein Albtraum. Wenn die ganze Welt so geordnet wäre. Nun hat ja der Regenbogen, den wir immer noch hier haben, und ihr dürft immer noch eure Gottesnamen mitbringen und anschreiben, liegt ja nahe, dass auch Gott irgendwie die Welt farblich sortiert hat. Aber wenn man sich umguckt, sieht es ganz anders aus. Die Natur in Reihe und Glied und nach Farben sortiert, wäre das nicht furchtbar? Oder das eigene Leben so ganz in eigenen festen Bahnen einmal auf die Schiene gesetzt und dann gibt es kein Links und Rechts mehr. Alles absehbar, klar zu durchschauen und berechenbar. Das ist sehr ambivalent. Die Idee von dieser Ordnung entspricht etwas, das wir Menschen brauchen und wonach wir uns sehnen, aber in Maßen, in Maßen. Auch hier kann man sagen, die Dosis macht das Gift. Und auch hier trifft zu, dass wir, weil wir so unterschiedlich sind, ganz Unterschiedliches brauchen. Der eine braucht seine festen Abläufe und muss sich selber auch eine Ordnung geben, um sich zu sortieren. Der andere braucht schon fast etwas, was so ein sortierter Mensch als chaotisch bezeichnen oder empfinden würde, um überhaupt am Leben zu sein. Aber es steht fest, und das ist uns allen gemeinsam, dass es eine Beziehung gibt, ein Verhältnis zwischen dem, was wir so äußere Ordnung nennen und innere Ordnung. Ein äußeres Aufgeräumtsein und ein inneres. Oder vielleicht, um ein nicht ganz so martialisches Wort zu wählen, einen äußeren Frieden und einen inneren Frieden. Man kann seinem Inneren helfen, wenn man das Äußere ordnet. Das ist eine Binsenweisheit, aber davon leben ganze Ratgeber, die einem helfen, zu sortieren, auszumisten, das Leben zu sortieren und zu Hause irgendwie Ordnung zu halten, um auch innerlich geordnet zu sein. Und da ist ja was Wahres dran. Es erleben viele Menschen gerade in diesen Zeiten, die sie als immer komplexer werdend erleben und so ungeordnet und durcheinander und einfach verwirrend und wirr. Menschen erleben es, dass es helfen kann, einen Teil der Welt, zumindest den Teil der Welt, auf den man selbst Einfluss hat, in Ordnung zu bringen oder in Ordnung zu halten. Weil der Mensch Strukturen braucht. Und er braucht das Wissen oder zumindest das Gefühl, den Eindruck, dass er sein Leben überblicken kann und zu guten Teilen vielleicht auch planen, womöglich sogar zu steuern, wenn das möglich ist. Natürlich ist das nicht immer machbar, aber die Sehnsucht danach bleibt ja, nicht mehr verwaltet zu werden von den Dingen oder den Menschen, sondern selbst Verwalter zu sein und nicht mehr gestaltet zu werden, sondern selbst Gestalter zu sein und nicht mehr, so wie wir das manchmal salopp sagen, gelebt zu werden, sondern selbst zu leben und zu bestimmen, was das Leben ist. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Dieser Vers ist ja sehr bekannt und sehr beliebt. Und er ist aber einem Kontext entnommen, dieser Vers, der über die Weite spricht, aus einem Kontext, der genau das Gegenteil beschreibt. Der Psalm 31, aus dem dieses Wort stammt, ist ein Lied aus der Bedrängnis. Da betet jemand, der sich wirklich bedrängt fühlt und eingeengt und in jeglicher Hinsicht irgendwie bedrängt und behindert. Und nur wie kleine winzige Funken sprühen aus diesen Versen ab und zu so Hoffnungsblitze hervor. Ansonsten ist es tatsächlich ein Klagelied. Aber ein Klagelied, das Gott gesungen wird. Und das ist so typisch für die Psalmen, dass sie das gleichzeitig können. Ganz bei Gott sein und ganz bei seiner eigenen Misere. Ich lese uns einige Verse aus diesem Psalm, um uns zu helfen einzuordnen, aus welchem Kontext dieser weite Vers eigentlich stammt. Herr, ich traue auf dich. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Du wolltest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram. Matt ist meine Seele und mein Leib. Denn mein Leben ist dahingeschwunden in Kummer und meine Jahre in Seufzen. Allen meinen Bedringern bin ich ein Spott geworden, eine Last meinen Nachbarn und ein Schrecken meinen Freunden, die mich sehen auf der Gasse, fliehen vor mir. Ich bin vergessen im Herzen wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Ich sprach wohl in meinem Zagen, ich bin von deinen Augen verstoßen, doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Wieder so ein Lied, das sich mit Schmerz und Verzweiflung, aber in Hoffnung an Gott wendet und ihm das alles hinhält und alles vor ihm ausschüttet. Hier betet ein Mensch in höchster Bedrängnis. Er ersehnt sich ein Felsen, aber er befindet sich in einem Netz. Das sind seine Bilder. Und er beschreibt, ich finde sehr anschaulich, wie seine Kräfte verfallen und wie er trüb wird an Leib und Seele. Es trübt sich alles ein und sein Leben wird immer poröser. Es löst sich auf und seine Zeit vergeht in Seufzen. Und so sehr ist er der Welt lächerlich geworden, dass er wünscht, er wäre tot. Besser, er wäre vergessen als ein Schrecken für die Menschen um ihn herum. Und dennoch ist dies auch ein Lied der Hoffnung und er spricht am Ende, du bist mein Gott, du bist mein Gott. Und er spricht von der Liebe zu diesem rätselhaften Gott, dem man sein Leiden hinhalten kann und den man lieben soll inmitten des eigenen Elends und der Bedrängtheit. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das klingt so ganz anders mitten in dem Lied. Wie kommt nun also dieser Funke Hoffnung, dieses Bild vom weiten Raum in die Seele eines Menschen, der derart bedrängt ist? Wie kann das sein? Und was ist das für ein Ort, dieser weite Raum? Ein Hoffnungsort, ein Sehnsuchtsort, an den der Beter sich träumt und er wünschte, er wäre schon da. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ganz unmittelbar davor steht noch im gleichen Vers, du hast mich nicht überliefert in die Hand des Feindes, sondern du stellst meine Füße auf weiten Raum. Dieses Sondern beschreibt am besten, was den weiten Raum eigentlich meint. Denn der weite Raum ist ein Kontrastprogramm zu allem, was der Beter erlebt und am eigenen Leibe als bedrängend empfindet. Der weite Raum, wäre man doch schon da. Und er betet, als wäre dies schon geschehen. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Von Gott erwartet er dieses alles und er betet um den Raum der Weite. Und das ist sehr mutig, finde ich, denn der weite Raum kann einem ja auch Angst machen. Der weite Raum ist auch ein Ort der Zumutung. Warum? Zuweilen ist uns Menschen das Vertraute lieber als das Neue. So schwierig und schmerzvoll das Vertraute auch sei, manchmal ist das Vertraute uns lieber als das Neue. Da ist etwas in Menschen, das klammert sich an das Bekannte und es will immer wieder zurück in die alten Muster und es geht immer wieder hin in die bekannten Strukturen. Und auch wenn man längst erkannt hat mit dem Kopf manchmal auch schon mit dem Herzen, dass das Alte sich längst überlebt hat, dass es nicht mehr passend ist und vielleicht sogar schädlich. Und auch wenn man längst begriffen hat, dass man die ererbten Muster nicht mehr weiterweben muss, sondern etwas Neues beginnen darf, so ist das doch sehr schwer. Das Alte gibt Sicherheit. Das Gewohnte, sogar wenn es wehtut, ist uns eben vertraut und deshalb eben viel näher. Und es ist nicht einfach, sich davon zu trennen. Und es braucht manch einer viel, viel Zeit. Und manch einer braucht einen großen, großen Leidensdruck, um Altes zu verlassen oder etwas zu verändern. Der weite Raum, ja, er birgt zwar viele Möglichkeiten, aber man kann sich in ihm schon mal verloren fühlen. Und es fehlt die Orientierung, weil die bekannten Koordinaten nicht mehr da sind. Und manchmal fühlt man sich auch allein, weil die anderen nicht mitgehen. Es ist vollkommen in Ordnung und es ist zutiefst menschlich, wenn wir das so empfinden. Natürlich atmen wir in dem weiten Raum freier. Aber die Freiheit macht auch Angst und verunsichert. Und es ist nur ehrlich und menschlich, sich das einzugestehen, dass sich das Alte vertraut, wieder besseren Wissens einfach besser anfühlt. Und manchmal ist es sogar wichtig, dem Alten wirklich nachzutrauern. Wirklich zu trauern um das, was war. Das anzuschauen und zu sehen, es passt nicht mehr und ich muss es verlassen. Aber es fühlt sich nicht gut an, auch wenn es richtig ist. Es ist wichtig, dem Alten hinterher zu trauern. Aber ihr Lieben, natürlich als Durchgangsstation, nicht als Dauerzustand. Immer dem Alten hinterher zu trauern, das bringt uns am Ende um. Aber wir Menschen sind eben nicht logisch und schon gar nicht in unseren Empfindungen. Und so betet man vielleicht manchmal um den weiten Raum, aber wenn man tatsächlich dort sein könnte, dann ist er befremdlich und beängstigend und man will gar nicht dahin oder man hält es dort gar nicht aus. Der Beter hält Gott sein Elend hin und er jammert, und ich bin so froh, dass in der Bibel gejammert wird. Er jammert, ich bin von dir vergessen. Ich habe Angst. Ich kann nicht mehr sehen und ich habe keine Kraft mehr und ich wünschte, ich wäre tot. Aber, so weiß er, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Wäre es denn denkbar, dass der Beter diesen weiten Raum zwar erbittet, weil er jetzt gerade so in der Enge ist, aber ihn gar nicht betreten will? Das wäre absurd. Aber wir Menschen sind oft absurd. In der Bedrängnis gibt es nichts, was der Beter verändern kann. Er hat keinen Einfluss auf die, die auf ihn herabsehen. Er hat keinen Einfluss auf das, was die anderen über ihn reden. Und er hat noch nicht mal Einfluss auf seinen eigenen Körper. Aber dennoch hat er eine Möglichkeit, die er sieht und an die er sich klammert, die Hoffnung auf den weiten Raum. Die Hoffnung ist da. Davon weiß der Beter und er bekennt das. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das meint aber auch, ja, Gott stellt dich ins Weite, aber im weiten Raum stehst du auf deinen eigenen Füßen. Das muss man wollen, das muss man auch aushalten. Und deshalb ist der weite Raum eben auch ein Ort der Zumutung. Und es ist nicht leicht, wenn Gott unsere Gebete erhört. Und es ist nicht leicht, wenn Gott uns ernst nimmt und uns wachsen lässt an unseren eigenen Gebeten. Den weiten Raum, den Gott uns zubilligt, den muss man auch bejahen können. Das geht nicht sofort und vielleicht auch nicht beim ersten Mal. Und es ist völlig in Ordnung, wenn du Unbehagen hast in Anbetracht der Weite, in die dich Gott stellen will. Die Weite von Möglichkeiten, die Weite der Gedanken, die Weite, anders zu sein, etwas anders zu tun und etwas nochmal grundsätzlich zu verändern in deinem Leben. Die Weite, etwas nicht mehr zu müssen, nicht mehr zu haben, nicht mehr zu sein. Der weite Raum ist auch, und das gehört zur Wahrheit dazu, mit Verlusterfahrungen verbunden. Und das macht Angst. Das darf auch sein und es verunsichert. Der weite Raum, in den Gott uns stellt, ist uns manchmal eben noch fremd. Und es hat mit Loslassen zu tun und mit Abschied nehmen, wenn Gott uns ins Weite stellt. Dann ist es hilfreich und wichtig, das Alte, das, was wir als bedrängend empfinden, anzuschauen und es zu fragen, dieses Bedrängende und damit auch uns, Wie ist es eigentlich? Hältst du mich noch fest oder halte ich mich an dir? Halte ich dich fest? Lässt du mich nicht los oder kann ich dich nicht lassen? Bist du mir eine Bürde oder brauche ich dich vielleicht noch, weil ich mich sonst in der Weite unbehaust fühlte? Das klingt ja paradox, aber das, was wir als Last empfinden und was uns tatsächlich bedrängt und unser Leben manchmal sogar richtig krank macht, gibt uns dennoch oft ein Gefühl der Sicherheit und der Vertrautheit. Diesem Gefühl gilt es, auf die Spur zu kommen. Denn es kann eine große Trauer ein wahrer Lebensinhalt werden. Und eine Krankheit kann unser ganzes Leben definieren. Und eine Schuld kann Menschen fest aneinander binden. Aber ist das richtig? Wenn wir das erkannt haben, dann wird es höchste Zeit, loszulassen. Das klingt einfach, natürlich ist es das nicht. Und das tut weh. Und das muss es auch. Aber es tut Not. Und jetzt kommt euer Sonntagswort. Ingrid, bist du so nett, das Körbchen rumzureichen? Ihr kriegt heute wieder ein Kärtchen mit dem heutigen Vers und dazu wieder einer kleinen Aufgabe eher ein Gedankenanstoß. Der Gedankenanstoß lautet, lass es los. Weil ich ja nicht wissen kann, was dieses Thema in dir anrührt und was Gott in deinem Leben in Bewegung bringen will, konnte ich das nur so ganz allgemein formulieren, aber du weißt ja, was gemeint ist. Lass es los. Wofür dieses Es in deinem Leben steht, danach musst du dich fragen und du musst Gott fragen. Wenn man darüber ins Gespräch kommt, dann ist der Anfang schon gemacht. Der Anfang kann aber auch etwas ganz Praktisches sein. Zum Beispiel, lass los, was deine Räume füllt. Man kann der Seele, ich sagte es anfänglich ja schon, manchmal ein bisschen auf die Sprünge helfen, indem man die äußere Ordnung wiederherstellt, beziehungsweise das, was du für deine Ordnung brauchst. Das ist ja nicht bei jedem gleich. Aber allein die Frage schon, was würde mir helfen, damit mein Leben geordneter wäre, bringt uns auf den richtigen Weg. Es kann helfen, die Dinge ganz wortwörtlich in Angriff zu nehmen. Im wahrsten Sinne des Wortes, also sie anzugreifen. Nicht sie gänzlich in den Griff zu bekommen, das werden wir nie schaffen, aber sie zumindest anzugreifen, etwas in die Hand zu nehmen und dann wieder loszulassen. Dich vielleicht zu trennen von etwas, was deine Räume füllt, was du aber gar nicht mehr brauchst. Halte nicht länger fest, was dich ja doch nicht hält. Du kannst viel halten, aber es gibt dir keinen Halt. Also, lass es los oder probiere es zumindest. Mach Platz, schaffe Freiraum und warte, was dann passiert, denn dann passiert etwas. Dieses schlichte und doch herausfordernde Prinzip kann man auf viele Bereiche seines Lebens anwenden. Lass los, was andere von dir meinen. Lass los, welche Bilder dich ständig füllen. Lass los, wofür du dich ständig verantwortlich fühlst, aber es gar nicht bist. Lass los, welche Gefühle dich bestimmen. Schwierig, weil sehr groß. Der erste Schritt ist, sprich mit Gott darüber, was du loswerden möchtest. Und sprich mit ihm über das, was du nicht mehr nachtragen willst. Denn nachtragen ist anstrengend und kostet Kraft. Und mach kein Aufhebens mehr, wenn du die Dinge nicht mehr nachtragen willst. Nicht nur die äußerlichen, auch die innerlichen. Und halte es Gott hin. Und dann lass es los. Und sprich zu Gott über den weiten Raum, was du von ihm erwartest und wovor du dich fürchtest. Gott stellt deine Füße auf weiten Raum. Und dieser weite Raum ist groß und neu und der ist nach oben offen. Und wenn er dir Angst macht, dieser weite Raum, dann stell dir vor, wie tief du atmen kannst dort. Und stell dir vor, wie weit du sehen kannst dort und wohin überall du gehen kannst, wenn du dort erst einmal bist. Und wenn du Angst hast, dann stell dir vor, was über dir ist. Die Weite deiner Möglichkeiten, die Gott dir schenkt und der unendliche Raum, den dein Gebet hat. Genau. Und der heilige Gott selbst, der sich in Licht hüllt, so groß ist und dir nahe kommt, so nah, dass er in dir wohnt. Dein Gott. Über den weiten Raum wölbt sich ja Gottes Gegenwart und in dieser Gegenwart bist du für immer geborgen. Und ganz am Ende, wenn jeder von uns alles loslassen muss, sind wir, du und ich, von diesem Gott umfangen. So wie der Psalmbeter betet, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Amen.